Kapitel 1, die Verse 4 bis 9, hört das Wort Gottes. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Ewiger Gott, dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und Herr, wir bitten, dass du uns heute aufzeigst, was es bedeutet, dankbar zu sein. Herr, wir bitten, dass du uns durch das Gebet des Paulus zeigst, wie wir unser Gebetsleben formen und vielleicht sogar verändern müssen. Herr, wir bitten, barme du dich. Öffne du unsere Augen, dass wir sehen. Öffne du unsere Ohren, dass wir hören. Öffne du unseren Verstand, dass wir verstehen. Und Herr, öffne unsere Herzen, wir glauben. Paulus beginnt also damit, nachdem er die Grußworte geschrieben hatte, für die Gemeinde in Korinth zu danken. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Situation in Korinth. Der Apostel schreibt der Gemeinde vor allem, weil er sie ermahnen muss, weil es viele Dinge gibt, die nicht richtig waren, viele Probleme. Ich weiß nicht, wie viele über den Brief an die Korinther wisst, doch was die meisten wissen, ist, dass die Gemeinde nicht unbedingt die Vorzeigegemeinde war. Es gab viele Gründe, warum Paulus schreiben musste. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde und macht ihr deutlich, dass vieles anders laufen muss. Die Gemeinde hat sogar angefangen, Paulus anzuklagen und zu sagen, Paulus ist gar kein richtiger Apostel. Paulus verhält sich gar nicht wie die anderen Apostel. Paulus muss sich also auch verteidigen. Doch bevor er beginnt, die Gemeinde zu ermahnen, und wir werden nächste Woche in die Ermahnung einsteigen, bevor er das tut, bevor er anfängt, sich zu verteidigen, fängt er an, Gott für die Gemeinde zu danken. Achtet auf Vers 1, dort heißt es, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Paulus dankt alle Zeit Gott für die Gemeinde in Korinth. Das heißt, wenn Paulus ins Gebet gegangen ist, hat er als ein Teil seines Gebetes für die Gemeinde gedankt. Damit zeigt uns Paulus, was er in der Theorie lehrt. Er zeigt uns, dass er das praktisch selbst umsetzt. Achtet auf die Worte des Apostels aus Philipper 4, dort heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus hat sich bestimmt um die Gemeinde in Korinth gesorgt. Paulus hatte vielleicht sogar schlaflose Nächte wegen den Geschwistern in Korinth. Und dennoch praktiziert er, was er selber lehrt, er betet voller Dank für die Gemeinde. Der Apostel ist unser Vorbild. Manchmal ist das Leben so, dass wir denken, wir haben gar nichts zu danken. Manchmal ist die Situation vielleicht so, dass wir denken, ich fühle mich nicht so, als ob ich danken könnte. Manchmal ist der Alltag vielleicht für dich zu viel. Doch Paulus gibt uns in diesem Abschnitt drei Gründe, für die wir immer danken können. Drei Gründe, die unser Gebetsleben prägen sollten. Als erstes spricht er über die Gnade Gottes, die uns in Christus gegeben ist. Dann spricht er über die Gaben, die uns Gott gegeben hat, die wir erhalten haben. Und als drittes spricht er dann über Treue Gottes. Und damit haben wir unsere drei Punkte. Die Predigt hat den Titel Dankbarkeit. Und die Punkte sind Gottes Gnade, Gottes Gaben, Gottes Treue. Gnade, Gottes Gaben, Gottes Treue. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen, Gottes Gnade. Paulus dankt Gott für die Gnade Gottes, und er sagt, die euch in Christus gegeben ist. Und das ist das Erste, wofür wir dankbar sein sollten. Jeden Tag, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sollten wir für die Gnade Gottes dankbar sein. Gott hat uns Gnade gegeben in Christus. Gnade, wir wissen, ist etwas zu erhalten, was wir nicht verdient haben. Gnade bedeutet, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe. Und wir kennen das. Kinder kennen das oft mehr als vielleicht Erwachsene, weil sie oft von den Eltern etwas bekommen, was sie vielleicht nicht verdient haben. Aber die Eltern sind ja meistens lieb und nett. Aber wir kennen es vielleicht auch aus dem Berufsalltag oder aus dem Studiumalltag, wenn ein Kollege eine Arbeit übernimmt, die er gar nicht übernehmen müsste, aber er hat eben noch die Zeit und versucht uns zu entlasten. Vielleicht sind wir diejenigen, die sowas manchmal machen, weil wir die Zeit haben. Wir kennen Gnade aus unserem Alltag. Doch Paulus spricht hier von einer anderen Gnade. Paulus definiert die Gnade. Er sagt, wir haben Gottes Gnade erhalten in Christus. Und das ist eine andere Gnade. Und ich denke, um das zu verstehen, ist es hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und uns die Frage zu stellen, was haben wir eigentlich verdient? Wenn Gnade etwas ist, was wir nicht verdient haben, was haben wir verdient? Und da sagt uns das Wort Gottes klar, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Weil wir Sünder sind und weil wir täglich sündigen, haben wir eigentlich die Strafe Gottes verdient. Gericht verdient. Wir haben es eigentlich verdient, von Gott bestraft zu werden mit dem sogenannten Tod. Und damit meint die Bibel nicht, dass wir verdient haben, eines Tages zu sterben, sondern die Bibel spricht von dem zweiten Tod, dem Tod, der nach dem Tod kommt, nachdem wir gerichtet werden. Und dieser Tod ist ein ewiges Gericht Gottes, ein Gericht, was über uns, über die kommen wird, die gesündigt haben. Eine ewige Strafe. Und deshalb schreibt Paulus im Römerbrief, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist Leben in Christus unserem Herrn, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in diesem einen Vers sehen wir, dass die Gnadengabe Gottes den Unterschied ausmacht. Es geht um die Gnade. Verdient hätten wir den Tod, wir hätten das Gericht verdient, aber in Christus erhalten wir ewiges Leben. Hat uns Gott ewiges Leben geschenkt. Wir sehen also in diesem einen Vers, was Gnade wirklich bedeutet. Gnade bedeutet nicht, bestraft zu werden von Gott, sondern ewiges Leben zu erhalten. Gott schenkt uns, was wir nicht verdient haben. Das ist Gnade. Und dafür dankt Paulus für die Gemeinde, weil er davon überzeugt ist, dass die Gemeinde in Korinth in Christus die Gnade Gottes empfangen hat, die Vergebung der Sünden, das ewige Leben. Ich denke, deshalb sollten wir dankbar sein. Vielleicht ist die Lebenssituation für dich gerade nicht so, dass du denkst, Dank ist ganz oben bei mir. Vielleicht ist es gerade schwierig, vielleicht hat sich vieles geändert, vieles unstabil. Aber wir sollten niemals vergessen, für die Gnade Gottes zu danken. Wir sollten niemals vergessen, dass wir für die Gnade Gottes dankbar sein müssen, denn verdient haben wir davon nichts. Alles nur ein Geschenk. Gott hätte jedes Recht gehabt, uns zu verurteilen. Aber in Christus hat er uns freigesprochen. In Christus hat er uns ewiges Leben geschenkt. Und dafür sollten wir immer wieder dankbar sein. Und deshalb ist es gut, dass wir über solche Abschnitte wie heute stolpern, wo uns das Wort Gottes ermahnt und zurechtweist, wieder mehr Dankbarkeit zu zeigen. Dankbar sein. Seid dankbar für die Gnade Gottes in Christus. Aber Paulus definiert die Gnade weiter. Es ist nicht nur das ewige Leben in Christus, es ist nicht nur die Vergebung der Sünden. Paulus schreibt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und dann sagt er, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, die denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Die Gnade Gottes bedeutet auch, dass wir in allem reich gemacht worden sind in ihm. Sagt Paulus, wir sind in allem reich gemacht, nämlich in allem Wort und aller Erkenntnis. Man spricht ja nicht, dass wir reich sind, weil wir viel Gold haben oder viel Ländereien oder viele Besitztümer, aber wir sind reich in allem Wort und aller Erkenntnis. Gott hat uns in seiner Gnade sein Wort gegeben. Und er hat uns Erkenntnis dazu gegeben. Paulus führt den Korinthern hier wirklich die Gnade Gottes vor Augen, dass sie diese Wahrheiten haben dürfen, dass sie all diese Wahrheiten besitzen. Die Gemeinde war sehr privilegiert. Sie saß in einer wichtigen Stadt, einer der wichtigsten Städte im Römischen Reich. Und diese Stadt Korinth, die Gemeinde in Korinth, wurde von den, wenn man so will, Top-Lehrern der Zeit damals besucht. Wir hatten Paulus, der die Gemeinde gegründet hat. Aber Apollos war dort. Petrus war dort und wir wissen nicht, welche andere Apostel vielleicht noch von Zeit zu Zeit nach Korinth gereist ist, um die Gemeinde zu belehren. Die Gemeinde hat viele sehr gute Lehrer gehört. Sie wurde von den Aposteln selbst unterrichtet. Dieses Privileg hatte nicht jede Gemeinde, von Anfang an Apostel als Unterstützung gehabt zu haben. Sie haben vieles erklärt bekommen. Sie waren sehr privilegiert. Sie waren reich gemacht in allem Wort und aller Erkenntnis durch Paulus, durch Apollos, Petrus. Wir sind eigentlich noch in einer viel privilegierteren Situation als die Kirche in Korinth. Wir haben das abgeschlossenen Kanon der Bibel. Wir haben das gesamte Wort Gottes vorliegen. Wir haben die Briefe der Apostel und alle Lehren, die die Apostel den Gemeinden geliefert haben. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, die immer wieder die Wahrheit ans Licht gebracht hat, wo immer wieder die Wahrheit des Evangeliums und die Wahrheiten der Bibel hochgekommen sind. Gott hat uns reich werden lassen in allem. Er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns Erkenntnis gegeben. Er hat uns Lehrer gegeben, die uns belehren. Er hat uns Lehrer in der Vergangenheit gegeben, wo wir nachschlagen können. Gott hat uns in seiner Gnade sogar Bekenntnisse gegeben, die uns helfen, noch tiefer das Wort Gottes zu verstehen. Die uns helfen, die Wahrheiten zusammenzufassen. Die uns helfen, die Wahrheiten im Alltag umzusetzen. Wir sind privilegiert, wir sind reich beschenkt und wir sollten deshalb, Geschwister, dankbar sein. Wir sollten Dankbarkeit zeigen. Ich weiß, es ist einfacher, auf das zu schauen, was man nicht hat und was man gerne hätte. Zukunft ist uns nicht offenbar und weil wir nicht wissen, was kommt, macht es uns manchmal Angst und Sorgen sind einfacher anzunehmen oft als Dankbarkeit und Freude. Aber glaubt mir, selbst Paulus hat wahrscheinlich täglich Sorgen gehabt und Nöte und Ängste. Und später schreibt er im Korintherbrief, dass er hungern musste und dass er geschlagen worden ist und dass er oft nicht wusste, was er anziehen muss sollte. Und wahrscheinlich hat er zu all dem sich Sorgen um die Gemeinde gemacht, die im Chaos versunken ist. Aber er zeigt uns trotzdem, dass wir dankbar sein können. Er zeigt uns trotzdem, dass er dankbar ist, sogar für die Gemeinde, um die er sich Sorgen macht. Wir sollten dankbar sein. Keiner von uns wäre heute hier, wäre Gott nicht gnädig. Wir würden hier nicht zusammensitzen aus allen Völkern und Nationen und Gott loben, hätte er nicht in seiner Gnade uns rufen. Lasst uns dankbar sein für die Gnade Gottes, die wir in Christus haben. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Er hat uns in Christus alle Wort, alle Wahrheit und alle Erkenntnis gegeben. Das sollte dazu führen, dass wir am Ende dankbar sind. Wir sollten Dankbarkeit empfinden und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen in unseren. Nochmal auf Vers 6. Paulus spricht in Vers 6 davon, dass das Zeugnis von Christus in den Korinthern gefestigt war. Wenn das Zeugnis von Christus, also das Evangelium selbst in der Gemeinde gefestigt ist, dann haben wir Grund, dankbar zu sein. Dann haben wir alles, was zentral ist und alles, was wichtig ist. Das Evangelium ist das Zentrum unseres Glaubens. Das Evangelium ist das Zentrum unseres Lebens. Das Evangelium muss das Zentrum unserer Kirchen sein. Christus ist unser Erlöser, er ist unser Hohepriester, unser König, er ist unser Prophet. Und anstatt zu hoffen, wir könnten in irgendeiner anderen Situation leben, anstatt zu hoffen, wir hätten mehr, anstatt uns von unseren Sorgen einnehmen zu lassen, sollten wir vielmehr auf das schauen, was Gott uns in Christus alles gegeben hat. Das Evangelium und alle Wohltaten des Evangeliums. Wir sollten dankbar sein für die Gnade. Paulus war dankbar für die Gemeinde, dass sie die Gnade Gottes erfahren hat, dass das Evangelium, das Zeugnis Christi unter ihnen gefestigt war, in ihnen gefestigt war. Und das bringt ihn dazu, für einen zweiten Punkt zu danken. Wir haben gesehen, der erste Punkt war, er dankt für Gottes Gnade. Und das zweite ist, er dankt für Gottes Gaben. Paulus dankt für Gottes Gaben. Er dankt, weil das Evangelium in ihnen gefestigt wurde. Und dann sagt er in Vers 7, achtet drauf, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Paulus schreibt, so dass, oder wir könnten auch sagen, das Zeugnis Christi ist in euch gefertigt, deshalb habt ihr keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Weil das Evangelium erkannt und verstanden wurde, hatte die Gemeinde keinen Mangel. Das Evangelium war gefestigt in ihnen. Wir sehen später, dass man sich die Frage stellen kann, ob sie praktisch danach gelebt haben, aber sie haben es verstanden, die Wahrheit war vorhanden, sie haben es geglaubt und die Folge war, dass Gott die Gemeinde mit allen Gnadengaben gesegnet hat. Alle Gnadengaben, die die Gemeinde gebraucht hat. Solange das Evangelium da ist, wird Gott mit dem Evangelium alles geben, was die Gemeinde benötigt, was die Gemeinde vor Ort benötigt. Seht ihr, wir neigen dazu, den Korintherbrief schnell falsch zu lesen. Wir lesen in den hinteren Kapiteln von den Gaben und die alle aufgelistet werden und dann sind da die Leute, die die Gabe des Glaubens hatten und dann sind da vielleicht die Leute, die die Gabe der Gastfreundschaft hatten und viele, viele Gaben, die kommen und wir kommen schnell zu dem Gedankenschluss und sagen, ah, wäre das gut, wenn ich diese Gabe hätte. Wir denken das vielleicht noch nicht mehr hochmütig und sagen, uns fehlt diese Gabe in der Gemeinde. Irgendjemand müsste diese Gabe bei uns haben, damit die Gemeinde vollständig ist und alles hat, was hier aufgelistet wird. Und in diesem Gedankengang machen wir zwei Fehler. Als erstes müssen wir uns immer fragen, was bedeutet diese Gabe eigentlich? Wenn Paulus diese Gabe erwähnt, was hat er darunter verstanden? Was war es, was er meinte? Wir werden es betrachten, wenn wir die einzelnen Gaben betrachten in einigen Monaten. Als zweites fangen wir ganz oft an, auf die Gaben zu schauen, anstatt auf Quelle. Gaben. Paulus macht zu dem Zeitpunkt, wenn er über die Gaben spricht, deutlich, dass alle Gaben, die die Gemeinde hat, am Ende von Gott kommen. Ein Gott, der sie gibt, es ist ein Herr, es ist ein Geist. Der einige Gott gibt uns die Gaben. Doch hier macht Paulus noch etwas anderes deutlich, nämlich Gottes Treue und Gnade in all dem. Er sagt, wenn das Evangelium gefestigt ist und gefestigt wird, dann mangelt es einer Gemeinde an keiner Gnadengabe. Das bedeutet nicht, dass wenn uns gewisse Gaben, die wir im Neuen Testament sehen, fehlen, dass wir dann das Evangelium nicht haben. Sondern es bedeutet, solange wir das Evangelium haben und predigen, haben wir alles andere, was wir zu diesem Zeitpunkt benötigen. Wir können auch sagen, die Kirche Jesu Christi braucht vor allem das Wort Gottes und im Speziellen das Evangelium. Wir brauchen keine ausgearbeitete Vision, wir brauchen keinen perfekt aufgestellten Plan, was wir in den nächsten Jahren machen. Paulus macht in diesem einen Brief eines deutlich, was wir brauchen, ist das Evangelium. Das Evangelium uns prägt. Die Kirche braucht keinen 10-Punkte-Strategieplan, die Kirche braucht kein wunderschönes Gebäude. Alles, was die Kirche braucht, Evangelium, Zentrum. Wir sehen hier in diesem Abschnitt ein Versprechen, was uns Paulus im letzten Endes gibt. Solange wir das Evangelium haben, solange wird uns keine Gnadengabe fehlen. Gott gibt uns die Gaben. Hier benutzt Paulus sogar das gleiche Wort, was später immer wieder für Geistesgaben übersetzt wird. Charisma. Gott gibt uns die Gaben, die er uns geben will, durch das Evangelium. Gott versorgt uns mit den Gaben, die wir als Gemeinde benötigen, solange wir das Evangelium predigen. Das ist das Versprechen, was hier drin steckt. Und dann sagt er sogar, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wir haben keinen Mangel an irgendeiner Gabe, bis Christus offenbar wird, bis Christus wiederkommt. Während wir auf die Offenbarung Christus warten, versorgt uns Gott mit allem, was wir als Gemeinde benötigen. Paulus dankt hier also nicht einmal für die spezielle Situation der Korinther oder die spezielle Situation im speziellen Zeitraum in Korinth. Er dankt für die Gemeinde, weil er die Gewissheit hat, solange das Evangelium in dieser Gemeinde gefestigt ist, hat die Gemeinde alles, was sie braucht. Was wir später sehen werden, ist, dass sie die Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat, nicht richtig genutzt haben. Aber das ist ein anderer Punkt. Was Paulus uns hier sagt, ist, die Gemeinde hat alles, was sie benötigt. Obwohl die Gemeinde in Korinth Chaos war, wusste Paulus, dass sie im Evangelium gefestigt waren. Das war seine große Zuversicht. Das war der Grund, warum er danken konnte für die Gaben, die sie von Gott erhalten haben. Das ist die Wahrheit, auf der wir uns stützen müssen. Das ist die Wahrheit, auf der wir vertrauen müssen. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles sehen können. Wir können übers Internet live Gemeinden verfolgen, die Tausende von Gottesdienstbesuchern. Wir können Prediger anhören, die begabter sind als den Prediger, den wir vor Ort haben. Wir können alles sehen und wir denken, wäre es nicht schön, wenn unsere Gemeinde auch so wäre. Aber Paulus gibt uns hier Hoffnung und Zuversicht. Gott hat uns alles gegeben, was wir haben. Mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes haben wir alles, was wir als Gemeinde haben. Und das ist die Wahrheit, für die wir Gott danken sollen. Wir denken oft, wo sind denn in unserer Gemeinde diejenigen, den großen Gaben? Wo sind denn unsere vielen Gottesdienstbesucher? Wo sind denn die oder das oder jenes? Interessanterweise sehen wir nirgendwo im Neuen Testament, dass irgendeiner Gemeinde spezielle Gaben versprochen worden sind. Wenn wir die Listen der Gaben sehen, heißt es nicht, dass jede Gemeinde diese Gaben haben muss. Was Gott der Gemeinde versprochen hat an Gaben, sehen wir im Epheserbrief, dass die Gemeinde Älteste und Pastoren hat. Das hat Gott der Gemeinde versprochen. Christus hat seiner Gemeinde versprochen, dass er sie nie allein lassen wird und hat ihr den Heiligen Geist gegeben als Tröster und als Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt. Das ist, was wir benötigen. Wir brauchen nicht vieles Spektakuläre, wir brauchen letzten Endes Christus und das Evangelium. Und dafür sollten wir dankbar sein. Lasst uns nicht auf das schauen, was wir nicht haben, sei es materiell vielleicht in unserem Leben oder in Bezug auf was wir gerne geistlich alles hätten oder was anscheinend geistlich wirkt heutzutage, sondern lasst uns auf das schauen, was wir haben, das Evangelium, und lasst uns dankbar sein. Und ihr kommt vielleicht aus Gemeinden oder Situationen, wo ihr anderes gewöhnt seid. Manche Gemeinden haben Jugendarbeit, manche Gemeinden haben funktionierende Kinderarbeiten und Gottes Sonntagsschulen und alles mögliche, Katechismen unterrichten und was es gibt, in England sogar, gibt es eine Liga, eine Fußballliga für Clubs aus verschiedenen Gemeinden. Und warum haben wir sowas nicht? Warum haben wir nicht einen Fußballclub vielleicht? Dann hätten wir nicht das Problem, dass wir sonntags spielen müssten. All das ist generell erstmal nicht falsch. All das kann man machen. All das ist vielleicht sogar gut und hilfreich fürs Evangelium. Aber als erstes müssen wir auf das schauen, was Gott uns gegeben hat. Mit dem Evangelium. Die Kräfte, die wir zur Verfügung haben. Mir hat mein Ältester aus dem Presbytery gesagt, wenn ihr als Gemeinde gewisse Dinge nicht tun könnt, verlangt Gott von euch nicht, dass ihr sie tun könnt. Gott gibt uns die Gaben, die wir haben. Gott gibt uns die Fähigkeiten, die wir haben. Und mit denen können wir tun, was Gott von uns will, dass wir tun. Wir brauchen nicht versuchen, was anderes zu sein, als wir sind. Was wir brauchen, ist das Evangelium, denn damit hat uns Gott alle Gaben gegeben, die wir benötigen. Lasst uns auch einen letzten Grund unserer Dankbarkeit betrachten. Wir haben drei Gründe. Wir haben die ersten zwei gesehen, Gottes Gnade. Dann haben wir Gottes Gaben betrachtet und jetzt betrachten wir Gottes Treue. Gottes Gnade, Gottes Gaben und Gottes Treue. Schaut auf Vers 8, Paulus sagt, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat uns seine Gnade gegeben. Er hat uns die Gaben geschenkt, die wir als Gemeinde benötigen. Alle Gaben, die wir benötigen, bis Christus wiederkommt. Und er hat uns das alles gegeben durch das Evangelium in Christus. Und jetzt sagt Paulus, er wird die Gemeinde auch festmachen, bis Christus wiederkommt. Und damit spricht Paulus von der Gewissheit, die er hat, dass die Christen in Korinth bewahrt werden, bis Christus wiederkommt. Wir nennen diese Lehre die Bewahrung der Heiligen. Das ist eine Grundlehre, die wir im Wort Gottes finden und von der wir niemals abfallen sollten. Paulus macht deutlich, dass wir nicht durchhalten werden, sondern dass Gott uns festigen wird. Und das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht darum, dass wir es schaffen bis zum Ende, sondern dass Gott uns hält bis zum Ende, bis Christus wiederkommt. Vielleicht ist euch die Parallele im Text aufgefallen. Paulus dankt, weil das Evangelium in ihnen gefestigt ist. Und jetzt sagt er, dass Gott sie festmachen wird. Das ist dasselbe Wort im Griechischen. Und wir sehen hier wieder den Zusammenhang zwischen dem Evangelium Christus und der Realität, dass Gott uns festhält. Er festigt die Gemeinde so, dass sie unverklagbar ist am Tag des Herrn Jesus Christus. Er war es, der in ihnen das Evangelium gefestigt hat. Es ist ein Wirken des Geistes in uns, dass wir das Evangelium verstehen und glauben. Er ist es, der uns festhält bis zu dem Tag des Herrn, der unseren Glauben festigt, bis Christus wiederkommt. Und Paulus hatte gerade erst gesagt, dass die Gemeinde keinen Mangel an Gnadengaben haben wird bis zur Offenbarung Christi. Und jetzt sagt er, dass er sie festhalten wird bis zu dem Tag des Christus. Also letztendlich ist der gleiche Zeitpunkt, von dem Paulus spricht, der Tag, an dem Christus wiederkommt. Der Tag, an dem Christus als Richter wiederkommt in all seiner Herrlichkeit. Und was Paulus uns hier sagt, ist, dass Gott uns nicht nur versorgt mit allem, was wir brauchen, sondern dass er uns festhält, so lange, bis wir in seine Herrlichkeit eintreten. Und er bewahrt uns, sagt er, damit wir unverklagbar sind. Gott bewahrt uns im Evangelium, im Glauben, damit wir im Gericht nicht verurteilt werden. Er festigt uns so, dass wir unverklagbar sind. Wenn Christus als Richter wiederkommt, wird keiner gegen uns Klage erheben können. Paulus im Römerbrief sagt, wer soll uns anklagen? Es wird niemanden geben, der uns anklagen kann. Es wird niemanden geben, der uns verurteilt. Christus wiederkommt, um zu richten. Werden wir nicht angeklagt, weil wir von Gott bewahrt worden sind, weil wir gefestigt worden sind im Glauben. Gott bewahrt seine Heiligen bis zum Ende, bis Christus wiederkommt, mit dem Ziel und mit der Gewissheit, die wir haben können, dass wir in seine Herrlichkeit eintreten. Wir haben keinen Gott, wie ihn vielleicht der Islam hat, wo man ganz viele Regeln hat und ganz viele Grundsätze hat, die man einhalten muss. Und am Ende, wenn man all das getan hat, ist man immer noch davon abhängig, dass Gott vielleicht gnädig ist. Und unser Gott erlöst uns in Christus und er festigt uns in Christus, wir am Tag des Gerichts nicht gerichtet werden. Wir haben diese Wahrheit und wir haben diese Gewissheit, die Bewahrung der Heiligen. Diese Lehre finden wir oft widersprochen. Viele Christen glauben diese Lehre nicht. Ich habe diese Argumente vielleicht schon gehört. So Sachen wie, niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Das stimmt, aber ich selbst kann mich doch dagegen entscheiden. Als ob ich selbst nicht zu der Kategorie niemand gehören würde. Oder andere sagen, ich habe doch einen freien Willen. Und mein freier Wille, mit dem kann ich doch entscheiden, ob ich glauben will oder nicht glauben will. Und wenn ich geglaubt habe, kann ich mich doch dann entscheiden, nicht mehr zu glauben. Besonderweise ist, dass Paulus die Kategorie gar nicht benutzt. Paulus spricht hier überhaupt nicht von dem, was die Gemeinde macht, sondern er spricht nur von dem, was Gott macht. Gott hat das Evangelium gefestigt und Gott festigt die Christen. Wir können noch viele andere Argumente anschauen, die gebracht werden, aber die Wahrheit ist, niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn Gott das Evangelium in euch gefestigt hat, wenn ihr glaubt und die Wahrheit erkannt habt, dann festigt euch Gott bis zu dem Tag Christi, dass ihr nicht angeklagt werden, dass ihr nicht mehr gerichtet werdet, dass ihr nicht mehr aus der Hand Gottes gerissen seid. Und Paulus sagt uns den Grund dafür, er sagt, Gott ist treu, den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Gott ist treu. Er hat euch berufen. Er hat euch nicht dazu berufen, etwas auszuprobieren, weder von seiner Seite noch von eurer Seite. Er hat euch dazu berufen, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Er hat euch auch nicht dazu berufen, aus eigener Kraft etwas zu schaffen, sondern ihr sollt Gemeinschaft haben mit Christus. Und deshalb bewahrt er seine Heiligen auch. In Philipper 1 schreibt Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Gott wird es vollenden. Er hat es angefangen, er vollendet es. Weil Gott treu ist. Weil Gott treu ist, wird er uns bewahren und festigen. Bewahren und festigen, sodass wir am Tag des Gerichts nicht verklagbar sind. Und das ist es, wofür wir dankbar sein sollen. Wir haben gesehen, wir sollten dafür dankbar sein, dass Gott uns Gnade geschenkt hat. Wir sollten uns dafür dankbar sein, dass Gott uns alle Gaben geschenkt hat, die wir brauchen. Wir sollten dafür dankbar sein, dass Gott uns festigt. Damit präsentiert uns Paulus drei Gründe für unsere Dankbarkeit. Und diese drei Gründe, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, bauen aufeinander auf. Sie sind in gewisser Weise voneinander abhängig. Gott schenkt uns seine Gnade in Christus. Somit macht er das Zeugnis Christi in uns fest, durch das Evangelium, durch die Erlösung. Er festigt das Evangelium in uns, und solange wir das Evangelium in uns haben, in unserer Mitte haben, verspricht uns Gott, dass wir die Gaben haben, die wir benötigen. Die Gaben bis zu dem Tag des Christus Wiederkommens. Und dann sagt Paulus, dass bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt, Gott uns bewahrt. Drei Gründe, die nicht unabhängig voneinander sind, aber drei Gründe, die uns zur Dankbarkeit führen sollten, für die wir täglich danken sollten. Drei Gründe, die Perspektive von uns wegnehmen und hin auf Gott zeigen. Es geht nicht mehr um uns, es geht nicht mehr um das, was wir tun und was wir können, sondern es geht um das, was Gott getan hat, wofür wir dankbar sein. Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns, bis Christus wiederkommt, dankbar sein. Lasst uns beten.